ich habe immer so voll viele Sachen parallel gemacht und halt immer so richtig eigentlich 100% gegeben bei allem, außer bei der Schule, da nicht ganz so. Da habe ich zum Beispiel auch Musik abgewählt, das ist auch so ein lustiger Side-Fact, weil das hat mich so gelangweilt, was da abging.
Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Sebastian König unterhalten, den kennen die meisten wahrscheinlich als DJ und Produzenten unter seinem Künstlernamen SK83. Er gewann 2014 den Red Bull Threestyle, das ist ein weltweiter DJ-Contest. Außerdem betreibt er gemeinsam mit den Drunken Masters das Label Crispy Crust. Wir sprachen unter anderem über das Auflegen, über Industriekooperationen und über seine Zeit als Tour-DJ der Fantastischen Vier. Bevor es losgeht, erzähl gerne deinen Freunden von diesem Podcast, pack einen Screenshot in die Insta-Story und hilf mir, der größte deutschsprachige DJ- und Nachtleben-Podcast zu werden. Und noch ein paar Termine für die, die mich gerne mal auflegen, hören und sehen wollen. Für die Kurzentschlossenen, ich bin heute am 6.5. in der Grid Bar in Köln. Der Eintritt ist frei. Nächsten Samstag, 11. Mai, bin ich im Lobo Club in Dresden. Am Freitag, den 17. Mai, bin ich im Amadeus in Oldenburg. Und am Samstag, der 1. Juni, bin ich bei Beats am Badesee in Aurich. Tagsüber draußen auf dem Festival und abends zur Aftershow-Party. Und jetzt viel Spaß mit SK83.
Übernacht mit Steve Clash.
Hey, mein Name ist Sebastian König. Viele kennen mich unter dem Namen SK83. Ich bin DJ und Produzent. Hab vor ein paar Jahren mal das Red Bull Threestyle gewonnen, bin sozusagen DJ World Champion und hab zusammen mit den Drunken Masters das Label Crispy Crust Records.
Ich habe in deinem Wikipedia-Artikel gelesen, dass du in Elstra aufgewachsen bist und das liegt nordöstlich von Dresden.
Ob das jetzt nordöstlich ist, weiß ich gar nicht so genau, aber das ist so halt in der Oberlausitz, kleine Stadt, die noch ein paar kleinere Dörfer so eingemeindet hat. Ich glaube, da wohnen so 2000 Leute oder so. Und da bin ich aufgewachsen. Genau, da kommt meine Familie her und da bin ich in die Grundschule gegangen und später dann aufs Gymnasium in Kamenz, das ist so die nächstgrößere Stadt. Das ist da so Ecke Bautzen, zwischen Bautzen, Bischofswerda und Hoyerswerda, falls das jemand kennt.
Und auch nicht weit von der Grenze zu Polen und Tschechien, habe ich gesehen.
Naja, das ist schon, schon ein Stück. Ist schon ein Stück. Ja, also von Dresden nach zur Grenze ist es auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen näher. Ja, also, ja.
Als du zum Auflegen gekommen bist und so Musikinteresse sich in dir geweckt hat, hast du dann noch dort gewohnt oder schon in Dresden?
Also Hip-Hop habe ich angefangen noch da zu hören, weil ich bin da auf dem Gymnasium in Kamenz gewesen so und meine Freunde, die haben halt so alle Ami-Rap gepumpt. Ich konnte nicht so richtig was damit anfangen, aber es war auch gerade so die Zeit, wo Deutschrap so krass hochkam, wo man halt so massive Töne gehört hat und Blumentopf und Absolute Beginner und den ganzen Kram und Main Concept und so. Das habe ich halt überhart gefeiert und dann meine Jungs sagten, ja, check mal hier, das ist Tupac und Method Man und was weiß ich, konnte ich am Anfang nicht so richtig was mit anfangen. Aber Deutschrap war halt so voll mein Ding und wenn ich so zurückdenke, war halt so, hat mich halt krass geflasht, was der DJ Matt da zum Beispiel gemacht hat, ne, bei den Beginnern, dass der da diese Samples immer reingescratcht hat und das fand ich voll dope und das hat mich richtig krass Interesse an DJs und so, also hat richtig mein Interesse an DJs geweckt.
Also kam quasi das Interesse für Musik auch relativ parallel mit dem Interesse fürs Auflegen sozusagen.
Ja, also vielmehr halt diese Hip-Hop-Kultur fand ich halt mega dope, so das, dass das so eine so Community-mäßig irgendwie war, weil manche haben halt auch so Graffiti gemacht, manche Breakdance und auch noch die ganzen anderen Szenen, die so ein bisschen nebenher stattfinden, die Skateboarder und so, und das waren halt alles immer die coolen Jungs, ne? Ich war zu der Zeit, war so mein Haupthobby eigentlich Fußball, ne? Ich wollte halt mal Fußballprofi werden, bin auch so, ich habe in Bautzen gespielt, bei der, das war so der größte Verein da in der Gegend und das war eigentlich so mein Hauptding, aber dann halt nebenher habe ich halt auch so meine ganzen Kumpels, die waren halt nicht so krass mit Sport, sondern eher dann mit so Hip-Hop und haben dann getaggt und den ganzen Kram und das fand ich halt auch irgendwie cool und wenn wir dann mal was gemacht haben, dann waren wir dann halt im Jugendhaus und da war halt immer so Hip-Hop-Jam oder halt Come Together und dann waren DJs und BMX und was weiß ich alles, was man damals halt so gemacht hat. Und das fand ich halt echt voll cool und wollte halt auch irgendwie ein bisschen halt mitmachen. Und so Plattenladen gab's in Bautzen, da wo ich halt so viermal die Woche war wegen Fußballtraining, ne? Und da bin ich halt dann echt voll oft in den Plattenladen, hab mir da halt dann Vinyls geholt, so Deutschrap-Zeug. Und das war das so, wo ich dann halt angefangen habe, so Platten zu sammeln. Und ja, genau.
Also hattest du auch schon eine kleine Sammlung, bevor du überhaupt den ersten Plattenspieler und Mixer hattest?
Genau, erstmal Mamas DDR-Plattenspieler kaputt gemacht, schön in Riemen runtergerockt. Genau, und das, damit ging das los und dann halt so auf Kassetten Mixtapes gemacht, so dieses Standard-DJ-Ding aus den 90ern, wo jeder DJ sagt, ja, ich habe angefangen und habe meine Mixtapes auf dem Kassettenrekorder halt so zusammengestellt. Genauso war das bei mir auch, so mit Start, Stopp und dann genau getimt und so ein Quatsch, ne? Und dann den Leuten halt die Kassetten dann mal so gegeben, den Kumpels. Und dann habe ich mir ganz schnell auch so Mischpult geholt und so ein Anfänger-DJ-Set für ein paar hundert Euro. Und hab dann direkt auch losgelegt und Mixtape aufgenommen, Cover selber ausgedruckt und dann an Freunde verteilt. Und dann ging es ganz schnell, da musste ich immer so bei den Kellerpartys auflegen. Dann wurde in ein Lichtsystem investiert. So, drei bunte Lichtorgel. Und so, und ja, so ging das los. Und dann habe ich dann halt da aufgelegt und da auch dann noch während meiner Fußballzeit für meine Mannschaftskameraden und so. Ja, das war dann so, ja, genau.
Das weißt so. Du noch, als das so ein bisschen umgeschlagen ist, von deinem primären Interesse an Fußball zu deinem primären Interesse aufzulegen?
Ja, das habe ich dann, ich habe immer so voll viele Sachen parallel gemacht und halt immer so richtig eigentlich 100% gegeben bei allem, außer bei der Schule, da nicht ganz so. Da habe ich zum Beispiel auch Musik abgewählt, das ist auch so ein lustiger Side-Fact. Ja, weil das hat mich so gelangweilt, was da abging. Also,
aber ich meine, welcher Musikunterricht irgendwie war spannend? Ja. Das war bei uns nicht anders. Also.
Und ja, aber man könnte halt echt so voll viel machen, ne? Gerade heutzutage, wo das so einfach ist oder auf dem iPad halt Musik machen kannst. Voll weird. Naja, auf jeden Fall habe ich so richtig, das hat Jahre gedauert, weil ich wollte immer noch halt voll erfolgreich werden mit Fußball und habe da halt voll Gas gegeben und war halt immer krass beim Training. Und dann war das aber dann so, dass mein Abi dann vorbei war, ne? Ich habe dann halt einen Abschluss gemacht und musste irgendwie weitergehen. Ich habe da auch zu der Zeit halt so mit Computern voll gern Zeug gemacht und wollte dann halt gern so Mediengestalter werden, wie voll viele in damals, weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, aber das war so ein Beruf, wollte irgendwie jeder gern was mit Computer machen und gestalten. Und ich hatte schon so an meinem Rechner für meine Mixtapes und so die Cover schon alle selber gemacht, dachte ich, ja cool, Mediengestalter, das ist genau das Ding, was ich machen will. Und hab dann mich halt überall beworben und hab dann nach dem Zivildienst habe ich halt eine Stelle in Dresden bekommen. So, und dann wurde das halt extrem kompliziert. Halt zum einen Fußball war halt in einer anderen Stadt, dann meine Familie, also gewohnt habe ich wieder in einer anderen Stadt, also genau in der Mitte, und Dresden war wieder da. Und dann bin ich dann irgendwann halt nach Dresden gezogen und dann wurde das mit den Trainingseinheiten so schwer, weil ich immer hin und her fahren musste, dass ich dann irgendwann so nicht mehr den Nerv hatte. Dann bin ich in eine andere Mannschaft gewechselt, die war unterklassiger, und da muss ich sagen, dass das Niveau nicht so hoch war, wie ich jahrelang gespielt habe, es hat nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ne? Das war dann mehr so ein bisschen unterklassiger Fußball und das hat es mir nicht mehr so gegeben. Ja, und dann war ich dann halt wirklich immer in Dresden, hab nebenbei dann schon auch so ein paar Club-Gigs halt da gespielt, und dann irgendwann habe ich dann halt wirklich Fußball, hab ich dann sein gelassen, weil es war einfach zu viel, vor allem mit den Gigs am Wochenende, ne? Wenn du dann Sonntag Spiel hast und hast aber Samstag bis früh sonst dann aufgelegt. Das war ja auch noch so, dass da warst du ja DJ von um 10 bis früh um 5, ein DJ. Ja, das ist ja nicht mehr wie heute, wo da werden ja 4, 5 DJs gebucht für eine Nacht oftmals, und ich habe das halt alles so selbst gespielt. Und da war das dann, ging ganz schleichend, dass ich immer weniger Fußball gespielt habe, immer mehr auflegen. und mich immer mehr darauf konzentriert habe. Ja.
Hast du denn noch, ich nehme an, du hast dir eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter?
Ja, genau.
Hast du danach auch in dem Beruf noch länger gearbeitet?
Nee, das war so, ich habe 3 Jahre Ausbildung gemacht zum Mediengestalter und die wollten mich dann übernehmen in der Firma. Die waren halt sehr happy mit dem, was ich gemacht habe und so, und das Ding war aber, ich habe Abi gemacht und ich brauchte halber die Wartesemester, um das BWL-Studium zu bekommen, weil mein Abschluss war nicht so super gut. Aber ich wollte halt gern Marketing-Studium machen. Dafür brauchst du halt das BWL-Grundstudium. Und habe mich dann halt entschieden, nach der Ausbildung, obwohl die mich übernehmen wollten, halt zu sagen, ey, ich hole mir jetzt BAföG-Unterstützung. Ich verdiene mit Auflegen schon gut Geld, schon mehr, als ich in der Ausbildung überhaupt bekommen habe. Und studiere jetzt nebenbei. Neben dem Auflegen. Und an diesem Nebenbei kannst du schon so ein bisschen abschätzen, wie die Prioritäten lagen. Und das habe ich dann so nach, ich glaube, 3 Semestern war das schon, ich kann es nicht mal mehr genau sagen, wo ich dann wirklich gesagt habe, ja, komm, lass. Ich habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt einfach Fulltime-DJing und werde mal sehen, wie lange das gut geht. Weil ich bin jung, ich will nicht irgendwann alt sein und sagen, ah, hätte ich damals probiert jetzt, ob das mit dem Auflegen klappt. Und dann habe ich halt gesagt, ey, ich habe ja eine Ausbildung, ich mache jetzt einfach mal DJ, ne? Ey, und es hat so gut funktioniert. Ich war dann halt echt voll gut gebucht und das ging dann auch halt los, dass man halt so wirklich, wenn man Gas gegeben hat auf so Online-Plattformen, dass das halt krass die Runde gemacht hat. Das klingt jetzt so, als wäre ich schon so sonst wie alt, aber ich war halt so einer ersten DJs mit einem YouTube-Channel, die ihre ganzen Sets und so halt da auch hochgeladen haben. Und war dann auch immer so voll, jede neue Technik, die rauskam, direkt ausprobiert. So, ob das jetzt Serato Video Mixing war, das habe ich zum Beispiel gemacht und für die Jungs von Serato halt am Anfang in Deutschland so präsentiert und auf so Messen gespielt, oder ob das so Ableton The Bridge war. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Das war so ein Feature, wo man Ableton Live Produktionssoftware mit Serato koppeln konnte und so Live-Remixing quasi machen konnte. Das habe ich gemacht und dann 1000 Controller und allen Scheiß mitgebracht und habe dann halt wirklich Gas gegeben halt. Also nicht nur am Wochenende aufgelegt, sondern unter der Woche auch schon Content produziert, wie man heutzutage so schön sagt. Und da aber ging das dann alles los und es hat sich für mich voll ausgezahlt. Habe mich da echt gut durchgewurschtelt so und mir einen Namen gemacht in der Zeit.
Kommt denn dieses Interesse für technische Innovationen da in dem Bereich auch von deinem frühen Interesse so an Computern?
Auf jeden Fall. Ich wollte es auf jeden Fall halt so ausprobieren, alles was neu war, und ey, ich fand das halt auch mit Serato und so halt voll interessant. Ich habe voll lang noch auf Vinyl aufgelegt, ne? Und weil das war schon eine teure Investition, so ein Laptop, vor allem weil ich ja, das war ja so, mit Vinyl musstest du jedes Lied dir ja kaufen. Das war ja nicht so, dass du heutzutage kosten tracken 1 Euro oder so oder 99 Cent, 1,30 Euro oder irgendwas. Und damals war das halt so, wenn du Tricks machen wolltest, brauchst du halt die Singles und immer jede Platte eigentlich doppelt und die waren halt so 10 Euro. Ne? Also mein ganzes Geld ging größtenteils halt für neue Vinyls drauf. Deswegen hatte ich gar nicht wirklich Kohle, mir so einen Laptop und Serato zu holen, weil dafür brauchtest du immer mal 2000 Euro oder so. Ne, zu der Zeit. Und es hat sich dann so ergeben, da gab es ein DJ-Battle von Jam FM und da habe ich mitgemacht und bin dann 2. Platz geworden. Das große Finale war im Kuhdorf in Berlin. Das war, ich glaube, so 2006 oder irgendwas, oder 2005. Und da bin ich 2. geworden und da hat der damalige Manager von dem Club hat gesagt, ey Junge, du bist so gut, du hättest gewinnen sollen, wir machen hier diese Berlin Masters hieß das, R&B DJ Championship. Du musst bei uns mitmachen. Da battlen eigentlich nur Berliner DJs, aber du bist so gut, du musst da dabei sein. Da hat sie mir gesagt, ist ja okay. Und ich glaube, der dachte halt, okay, es macht halt Sinn, noch mal ein paar gute DJs dabei zu haben, aber die Berliner Jungs grillen den sowieso, von daher, ne, egal. Okay, ich mach mit. Naja, habe ich mitgemacht und hab's halt wirklich im ersten Jahr direkt rasiert, ne, und gewonnen das Ding. Es gab so 3000 Euro Preisgeld und davon habe ich dann direkt Serato und MacBook geholt. Und auf jeden Fall viel Hass bekommen von den Berliner DJs. Vor allem ging das dann noch weiter. Ich musste meinen Titel verteidigen und habe es natürlich wieder gewonnen. Ne? Und es war immer haarscharf, weil die Berliner DJs sind halt auf jeden Fall schon voll gut, aber das hat die natürlich richtig angekotzt, dass das so ein Ossi-DJ aus Dresden da kommt. Ne? Und dann da die ganzen coolen Berliner DJs irgendwie zersägt. Und das Krasse war, ich wollte dann noch ein drittes Mal mitmachen. Und dann habe ich schon gesagt, nee, lass mal, wir müssen mal hier jemand anders. Und ja, es soll jetzt nicht blöd klingen, es war echt immer krass und knapp. Also es war jetzt nicht so, dass ich da alles halt, also dass ich so mega krass besser war als alle anderen. So, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Es waren alle DJs, die da mitgemacht haben, mega, mega gut. Aber das hat mir halt auf jeden Fall richtig krassen Namen gemacht. Und da habe ich voll viele DJs auch dadurch kennengelernt. So, der Ray D zum Beispiel hat jetzt erst vor kurzem ein Foto gepostet von dem Abend, wo er da mit DJ Tomek und noch Jellin und so ein paar anderen Leuten und so, da saßen die, waren meine Judges damals, ja, genau. Und ja, da habe ich meine Kohle für mein Serato auf jeden Fall gewonnen, bei diesem Battle.
Du hast ja schon einige auch Wettbewerbe hinter dir, insbesondere weil du ja auch den Red Bull Freestyle 2014 weltweit gewonnen hast.
Ja.
Siehst du selber Auflegen eher als so eine Art, in Anführungsstrichen, Sport oder tatsächlich eher das, was es halt ursprünglich ist, so eine Art Entertainment, oder gibt es irgendwie zwei Herzen, die in dir schlagen, oder wie siehst du das?
Ey, das ist voll schwierige Frage und das habe ich wirklich täglich, denke ich, über ähnliche Sachen halt nach, weil es jetzt alles sich auch so krass verändert hat. Also wo ich angefangen habe damit, wollte ich halt einfach nur richtig gut auflegen. Und als ich dann Resident DJ im Club geworden bin und dann halt wirklich jeden Freitag und Samstag in diesem Motown, hieß das in Dresden, aufgelegt habe, wollte ich halt einfach nur so tight mixen, dass die Leute einfach wirklich sich für den Mix begeistern. Also dieser Übergang zwischen Songs, diese Verknüpfung von zwei Tracks, das so nahtlos und so tight und dann vielleicht auch noch mit einem gewissen Sinn dahinter irgendwie stattfindet, ne? Dass die Tracks nicht nur musikalisch mega gut passen, sondern vielleicht sogar auch, dass das irgendeinen Sinn zusammen macht. Das war immer so das, was mich richtig krass begeistert. Und das ist noch bis heute so. Wenn ich einen Mix mache oder eine Routine, dann das passt bei mir. Also der Anspruch ist, dass das auf mehreren Ebenen funktioniert. Nicht nur auf der musikalischen, sondern auch auf der inhaltlichen Ebene, ne? Das zum Beispiel habe ich jetzt erst letzte Woche habe ich so einen Track gehört von Party Favor und GTA und die Melodie klingt halt so krass nach dem Kendrick Lamar Mad City, ne? Und das kann doch nicht sein, dass es so gleich ist. Und dann nehme ich ja das A Cappella daher von Kendrick und mache das da drauf und es passt halt wie angegossen auf diesen Beat einfach. Und das ist dann genauso, wenn ich das dann spiele, für mich ist das dann so, dass ich dann halt sage, boah, Alter, krass, die Melodie und das A Cappella, das passt so heftig geil zueinander, das müsste eigentlich so sein. Ob das die Leute dann halt immer direkt so checken, kein Plan. Aber ich habe es dann Party Favor und GTA geschickt und der Party Favor hat es beim Ultra gespielt. Das ist schon auf jeden Fall cool. Und es war auch ähnlich mit so einem anderen Edit, halt, was ich jetzt letztes Jahr gemacht habe. Das lief dann auch überall beim Ultra und EDC haben das Leute gespielt. Das war von so einem Track Whistle, heißt der, von 4B. Hab ich gemixt mit dem Track von DJ Snake und Dylan Francis. Und es ist halt so unterschiedlich, die Tracks, aber doch krass beieinander. Und genauso war das damals schon bei mir, dass ich immer versucht habe, Sachen zusammenzubauen, die zwei Dinge nehmen und irgendwie wirklich was Neues, Cooles kreieren. Und so ist es auch bei jedem Mix. Und von daher, um deine Frage zu beantworten, war jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber für mich ist es halt nicht nur Sport, sondern halt wirklich Kunst und so wirklich was richtig Gutes machen. Vielleicht der Beste sogar darin zu sein, die Lieder zu verknüpfen. Ob das jetzt jeder checkt oder nicht, das glaube ich nicht, aber
ja. Also ich persönlich glaube ja, dass neben der Musikauswahl, die ja immer noch irgendwie an erster Stelle steht an so einem Abend, dass durch die Tatsache, dass jetzt im Grunde jeder DJ ja auf nahezu alle Musik Zugriff hat, gar nicht mehr so im Vordergrund steht, dass man irgendwie die kreativste Musik dickt oder die beste, weil es theoretisch ja jeder machen könnte, sondern eher, dass so ein bisschen die Präsentation der Songs in den Vordergrund gerückt ist. Und das heißt ja, wie du gerade selber sagst, dass man sich dann auch Mühe gibt, ja, beim Mixing zum Beispiel oder beim kreativen Zusammenstellen halt der Tracks.
Ja, schön wäre es, wenn es so ist, aber ist es leider nicht. Also ich habe das Gefühl, dass es eben gar nicht mehr darauf ankommt und dass die Leute sich überhaupt nicht mehr dafür interessieren in der Masse. Und dass das Wichtigste ist, es war damals schon wichtig, dass Hits gespielt werden, aber es ist jetzt ist wirklich so, wenn wir vom Mainstream-Clubbing reden und im normalen Clubabend interessiert sich niemand mehr für einen krassen Übergang oder so. Also ich glaube, das ist dem völlig egal.
Ein Stück weit stimme ich dir zu. Also klar, das wird hitlastiger im Club, das ist mir auch nicht entgangen. Aber trotzdem kann man sich von einem, sagen wir mal, einem Resident-Warm-Up-DJ schon unterscheiden, wenn man halt flüssiger mixt oder so einen Spannungsbogen halt in seinem Set hat. Einfach, die Leute können das wahrscheinlich nicht genau betiteln auf der Tanzfläche, aber du spürst schon, dass sie anders reagieren, als im Warm-Up, als wenn der Local halt auflegt.
Ja.
Weil dem halt die Erfahrung fehlt. So.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Also so unterschwellig bekommen die das auf jeden Fall mit. Und so, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich habe das Gefühl, dass es halt im Großen und Ganzen überhaupt nicht mehr wichtig ist und Clubabende auch mit DJs funktionieren, die überhaupt nicht auflegen können. Und die spielen einfach die Hits und alle sind happy und damit ist auch cool.
Und die nehmen halt dann nur 150 für den Abend.
Ja, oder ein paar tausend Euro, weil sie halt super bekannt sind durch irgendwas anderes. Also ich spreche halt mit voll vielen Homies über diese Sache und wir sehen das ja auch und ich habe mit Raffik jetzt zum Beispiel drüber gesprochen. Wir machen echt super viel zusammen, waren jetzt auch im Studio und so und wir sind halt so voll auf einem Level, was wir halt gern präsentieren wollen im Club und so und was wir machen. Ne? Wir sind ja so ein bisschen technisch ähnlich. Der ist natürlich Scratching tausendmal krasser auf jeden Fall. Aber wir haben halt schon so den Anspruch, halt genau das, halt so irgendwie geile Übergänge, die Sinn machen, die in Key sind, die vielleicht sogar wirklich auf einer anderen Ebene nochmal was halt mitgeben, wo geile Wordplays sind und so. Und das ist halt so unser Anspruch. Und wir haben aber auch gemerkt, dass es halt voll viele DJs gibt, die erfolgreich jetzt sind, die sich null Mühe geben, sage ich jetzt mal so, und die einfach bekannt sind für irgendwas, das gar nicht mit DJing zu tun hat. Und die Leute gehen aber trotzdem hin, weil die diese Person halt feiern. Und Raffik hat da was Interessantes gesagt und ich muss immer wieder dran denken, hat gesagt, das wird irgendwann so sein, dass Leute in den Club gehen, um jemanden auflegen zu sehen, weil die den halt irgendwoher kennen. Und er sagte so, ja, für was kennt man dich denn? Also die Leute denken gar nicht mehr, der ist einfach ein guter DJ, sondern du musst, um irgendwo aufzulegen, irgendwas sein. Ja, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Sachen, die man sein kann, um DJ zu werden heutzutage, ohne dass ich damit irgendjemand jetzt angreifen will. Ja, Journalist zum Beispiel kann heutzutage auflegen, Schauspieler, bekannt aus dem Fernsehen und natürlich auch ein Rapper kann jetzt einfach auflegen und er wird gebucht, weil er einfach ein Following hat. Ja, da gibt's Leute, die geben sich mega krass Mühe und stecken halt auch viel Arbeit in ihre DJ-Sets, aber es gibt auch welche, die geben sich null Mühe, kommen einfach hin, können quasi nix, was DJing angeht und spielen es einfach und kriegen halt Bookings, weil die halt bekannt sind. Ist auch okay, ich meine, Anfrage und Nachfrage.
Angebot und Nachfrage.
Angebot und Nachfrage regelt es, aber das ist zum Beispiel das DJing, was mich null interessiert. Mich interessiert eher so Sport-DJing, wie du es vorhin so gesagt hast. Und wenn ich einen DJ mir angucke, dann will ich halt sowas sehen. Das inspiriert mich halt krass. Und da ist die Musik auch, die DJs spielen, erstmal mehr oder weniger zweitrangig. Manchmal höre ich dann auch so einen DJ, der spielt ein Lied, was ich hasse, aber der macht das so geil. Ich denke so, oh wow, voll dope. Weißt du? Weiß gar nicht, ob das jetzt die Frage war, aber so ne, weißt du ungefähr, was ich sagen wollte.
Nee, ich stimme dir auch vollkommen zu. Und das ist ja auch eine Sache, also die mir nicht entgeht, dass immer häufiger Leute gebucht werden für irgendeine andere Fähigkeit oder Prominenz oder was auch immer.
Ja.
Ich habe mich mal auch eine Zeit lang ein bisschen darüber geärgert, aber ich denke mir einfach, ich nehme das als Herausforderung. Also ich habe ja auch nicht den Anspruch, irgendwie prominenter Schauspieler zu werden und dann dadurch Bookings zu kriegen, sondern ich will halt gut auflegen und ich will auch trotzdem besser werden. Und wenn das dann aber nicht vielleicht, es gibt halt immer Leute, die dann wegen einem Schauspieler oder wegen einem was auch immer in den Club gehen und denjenigen sehen wollen und das ist dann okay für mich. Aber das ist ja eine andere Disziplin, deshalb fühle ich mich da auch gar nicht so angegriffen. Also.
Ja, also das wollte ich damit auch nicht sagen. Also wir fühlen uns von diesen Leuten überhaupt nicht angegriffen, aber das interessiert mich als DJ nicht, das für mich halt nicht auflegen. Ne, so, oder wie soll ich sagen, das ist halt einfach diese Entwicklung, es ist okay, dass es das gibt, aber für mich mit solchen DJs will ich mich jetzt gar nicht vergleichen oder so. Das ist halt das, was mich an DJing langweilt, ehrlich gesagt. Und gibt's, kann, ist cool, kann jeder machen, so. Mich stört's nicht, mir nimmt niemand irgendwas dadurch weg, ne? Aber dieses Auflegen interessiert mich halt nicht. Und ich habe halt aber das Gefühl, dass halt voll viele Leute sowas mehr interessiert als dieses DJing, von dem du gesprochen hast, ne, dass ein DJ coole Übergänge macht und dass der halt Lieder einfach cool miteinander mixt oder irgendwie halt interessante Ideen hat. Ne, wie zum Beispiel habe ich auch vor ein paar Wochen mal durch diese Modus Mios Playliste hier, Modus Mio Playlist bei Spotify mich geklickt und mal geguckt, was gibt's so an Deutschrap, was ist da so angesagt, weil ich muss sagen, ich habe nicht so viel Partys gespielt, wo ich das jetzt brauchte und dann habe ich diesen 500 PS Track gehört von Raff und da habe ich halt gleich gehört, ey, das klingt so voll wie Freestyler vom Bombfunk MCs, ja, und habe dann halt direkt so ein Edit gemacht, ne?
Da gibt's, bei denen gibt's einige Referenzen zu so einem Diss Tracks, also.
Genau, und da haben halt auch so voll viele reagiert und sagen, boah, krass, diese Idee ist ja voll cool, und dann denke ich mir, dann habe ich mir erstmal geguckt, ey, der Track, der ist schon so lange raus und das hat niemand vor mir gemacht und das hat ja Millionen Plays, das hat ja niemand, hat es niemand vorher gemerkt. Also das ist es, wo ich sage, das ist so naheliegend, diese beiden Tracks zu mixen, aber es haben dann mir nachher noch Leute geschrieben und sagten so, ey, ja, ich habe das auch schon miteinander gemixt und so. Also gibt's auf jeden Fall DJs, die geben sich übelst krass Mühe, aber ich habe halt auch so das Gefühl, voll viele denken gar nicht mehr so auf dieser Ebene, dass sie sagen, boah, mit was könnte ich das jetzt mixen? Wie könnte ich die Leute halt so krass überraschen? Weil das war zum Beispiel immer so ein Element, dass wenn ich aufgelegt habe in meinem Resident-Laden und auch so, dass ich wollte immer diesen Überraschungsmoment. Kennst du das, wenn du auflegst und du droppst einen Song und es geht so, wow. Und es ist aber nicht der größte Hit des Abends, sondern es ist einfach so ein Track, mit dem jetzt überhaupt nicht gerechnet haben. Und die tanzen trotzdem weiter, obwohl irgendwas passiert, was überhaupt, was sie nicht kennen. Das ist dieser Moment, den ich immer wieder versuche, in meinem Set zu kreieren. So, und das ist, glaube ich, auch bei Threestyle, was mich so interessiert hat, in diesem Threestyle-Konzept damals. Ja, diese überraschenden Wendungen in total andere Genres und trotzdem funktioniert es. So ein Song, wo du denkst, das und das hat nie zusammengepasst. Das passt aber. Das ist das, was mich an DJing so krass fasziniert und das ist, was ich so voll gern mir auch angucke. Und ja, das würde ich mich freuen, wenn das mehr DJs machen, so einfach.
Ich mache jetzt mal einen kurzen Sprung, weil es gerade ganz gut ins Thema passt, da wollte ich eigentlich erst später drüber reden, aber ja. Du hast ja auch beim World Club Dome aufgelegt, das nehme ich jetzt mal als Beispiel für so eine Art von Event, die es heutzutage gibt.
Also, ja.
Ich meine, da wären zuletzt 160.000 Gäste gewesen und riesiges Event und da sind auch zweifelsohne sehr gute DJs bei und auch Leute, die sehr gut produzieren, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass bei so einer Veranstaltung auch eher der Event-Charakter im Vordergrund steht, wo die Leute nicht hingehen, weil da unbedingt, weil DJ XY da auflegt, sondern es gibt riesige LED-Leinwände, es gibt Feuer, es gibt Spektakel. was auch meiner Meinung nach voll seine Berechtigung hat, auch wenn ich persönlich damit nichts anfangen kann. Aber das wird ja auch nochmal so die Theorie untermauern, dass vielleicht Leute heutzutage halt nicht nur wegen des Mixings dahin gehen, sondern weil sie einfach unterhalten werden wollen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube halt, diese Art von Events und auch Festivals, wo DJs auflegen, generell ist halt ein Konzert einfach. Da gehen die dahin, weil die Person XY auf der Bühne sehen wollen, ne? Und da ist das DJing, glaube ich, ein bisschen nebensächlich, weil die es ja auch nicht sehen können, ne? Du stehst so weit weg von den Leuten und die können das überhaupt nicht realisieren, was du da machst. Die sehen da halt einen Typ hinter einem Tisch. Die Hände siehst du nicht, weil du guckst so nach oben und da kommt es halt auf ganz, ganz andere Sachen an. Und für mich ist es dennoch sehr, sehr interessant zu sehen, was diese DJs da machen. Also ich gucke halt voll gern mir DJs bei Festivals an. Wie starten die ihr Set? Was haben die sich überlegt? Wo setzen die diese Effekte zum Beispiel ein? Was machen die mit ihrem Licht und so? Das interessiert mich halt mega krass. Und da kommt wieder dieser Technik-Geek in mir durch. Mit diesem Videomixing, was ich damals schon gemacht habe, dann frage ich mich halt, okay, jetzt spiele ich ein Festival, wie kann ich das bei mir einbauen? Kann ich vielleicht dann doch eben ein Scratch machen mit dem Video und das auf die Leinwand bringen und so halt die Leute davon überzeugen? Also ich will halt gern schon diesen Performance-Charakter halt in meine Festival-Shows halt reinbringen, aber ich habe auch gemerkt in den letzten 2-3 Jahren, wo ich extrem viel gespielt habe auf so Dingern, dass es halt sehr, sehr schwierig ist, vor allem das technisch umzusetzen. Weil wenn da ein paar tausend Leute stehen und du so eine riesen LED-Wand hast und dein Lichtmann ist halt einfach mal auf der anderen Seite, du kannst ja da nicht mal einfach ein, keine Ahnung, 100, 200 Meter HDMI-Kabel legen und irgendwie diese LED-Wand, die meistens von da drüben angesteuert wird, dann gibt's riesen Latenzen, dann alles Mögliche für Probleme. Ne? Wir haben versucht, das Licht quasi mit Scratching zu steuern über so Technik, die es da gibt und so weiter. Das ist alles mega schwer. Und da verstehe ich dann auch wieder, warum es dann DJs gibt bei solchen Festivals, die einfach da halt Play drücken und wo dann halt so diese krasse Show, die die Leute halt sehen wollen mit dem Licht und Pyro, alles vorher geskriptet wird, weil sonst wird das gar nicht funktionieren. Weil du musst dir mal überlegen, bei so einer Splash-Bühne, wo ich Hauptbühne letztes Jahr gespielt habe, da hängen halt einfach tausende Lampen drin. Ja, das musst du erstmal steuern können. Das kann ja kein Mensch einmal so drücken, nur weil er gerade die Musik hört. Das muss ja alles vorher programmiert werden. Ja, und das ist dann, ja, das ist schon ganz andere Sache als im Club oder so ein Showcase.
Aber macht dir dann so ein Gig auf einem World Club Dome zum Beispiel auch genauso viel Spaß wie im Club?
Ja, voll. Also bei mir ist es halt auch so, und das ist auch sowas, worüber ich mir voll viel Gedanken mache, ich will halt als Künstler wachsen. Ich will halt mich wirklich sehr nach vorne entwickeln und ich will nicht stehen bleiben und ich will jetzt nicht sagen, okay, ich habe das jetzt erreicht, that's it. Ich bleibe jetzt hier, nee, ich will halt immer versuchen weiterzukommen und will mich gern weiterentwickeln und ich bin krass inspiriert von so DJs, die halt auch so große Bühnen spielen und uns ist ja allen klar, dass da man auf so eine große Bühne nicht nur kommt, weil man ein guter DJ ist, also eigentlich geht es eher darum, was hast du für Tracks produziert, hast du Leute, die Tickets kaufen zu deinen Shows und so weiter und deswegen habe ich dann halt angefangen, auch voll viel zu produzieren. Und wenn ich dann da auf solchen Bühnen meine eigenen Tracks spielen kann und die halt mit diesen ganzen Effekten wie Licht und Pyro und was weiß ich, mit diesem ganzen Kram präsentieren kann und dann spiele ich zum Beispiel als Intro einen Track von mir, den habe ich selber gemacht und die Leute drehen halt komplett durch. Das ist halt übelst krasses Gefühl und das hast du in so einem Club, kannst du das nicht so krass inszenieren einfach. Das ist da ganz, ganz anders. Ja, in einem Club fange ich manchmal ein Set an, auch wenn ich da als Showcase-Headliner gebucht werde und mache nicht mal ein Intro. Ich mache das dann einfach, mix in den Track von dem DJ davor und dann gucke ich erstmal und spiele ein paar Tracks und taste mich erstmal so ein bisschen ran. Und bei einem Festival machen wir das halt ganz anders, ja. Da habe ich halt, wie du schon merkst, ich rede von wir sind halt ein paar Leute. Ne? Da habe ich den Lichttypen, Videotypen manchmal noch mit. und alles ist da halt akribisch geplant und so, ne? Mit Licht aus am Anfang und dann kommen die Sounds rein, da gehen die Lampen an und so. Ne? Das ist dann schon ganz, ganz andere Baustelle und macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Ne?
Ja, wie du schon richtig sagst, ist ja, wenn man keine Musik produziert als DJ, ja irgendwann mal so eine Prominenzgrenze oder Erfolgsgrenze erreicht, die man dann aber nur durchbrechen kann, wenn man halt, wie gesagt, eigene Musik produziert. Und vor allen Dingen bei Musikrichtungen, also du kommst ja aus dem Hip-Hop und jetzt, wenn ich das richtig gelesen habe, bezeichnest du deinen Stil irgendwie als Future Bass und Trap.
Ja.
Wenn man mal von diesem Bereich House und Techno absieht, wo man ja meiner Meinung nach mit guten Produktionen schneller weltweiten Erfolg hat, dann ist es ja in unserem Bereich, sage ich jetzt mal, noch schwieriger irgendwie, wenn man nicht produziert, beziehungsweise man muss noch mehr gute Sachen produzieren, um einen gewissen Grad an Erfolg zu erreichen. War das so deine Hauptmotivation, mit dem Produzieren anzufangen, oder war das einfach eine logische Konsequenz, weil du dich immer schon mit Musik beschäftigt hast?
Also ganz am Anfang, wo ich angefangen habe mit Musik und auch mit dieser Hip-Hop-Deutschrap-Zeit, über die ich vor uns gesprochen habe, da, bevor ich noch Turntables hatte, habe ich auf dem Computer mit so einem Ding, das hieß Impulse Tracker, habe ich Musik gemacht. Das kannst du dir vielleicht so ein bisschen vorstellen wie Fruity Loops oder so. Müsst du auf jeden Fall mal googeln, Impulse Tracker. Da kommen voll, wenn du das siehst, wie dieses Programm aussieht, würde man sich wundern, dass man damit Musik machen konnte. Aber das ist, kannst du MPC-Style Beats damit machen. Und damit habe ich angefangen. Und dann habe ich halt auch schon meine ersten Mixtapes und so. Mein erstes habe ich noch direkt live auf Kassette aufgenommen, aber ich glaube schon das Mixtape 2 oder 3, das habe ich dann in Cool Edit Pro am Computer aufgenommen und da war dann schon so eine gewisse Art von Producing halt mit drin, dass ich halt ein Beat abgespielt habe und a cappella da drauf editiert und so, ja, da ging das halt schon los, aber ich habe dann die ganzen anderen Jahre eher nur so Remixe und Edits gemacht, kaum Originals, also ich hatte zwei so Sachen, kann man als Original bezeichnen, aber das war alles eher mehr so Remix-Edit-Kram. Und so richtig krass mit eigenen Tracks ging es dann erst so los 2012, würde ich sagen, wo ich dann auch sagte, ey, ich will jetzt meine eigenen Tracks halt haben. Ich glaube, da habe ich dann so Get Down gemacht und Turn Up the Club und diese Tracks und wollte dann einfach halt eigene Tunes auch haben zum Spielen. Das war auch diese Zeit, wo das dann so losging mit diesen OG-Trap, also EDM-Trap-Mucke, wo man halt gemerkt hat, ah krass, auf einmal gibt's so Lieder ohne Vocals. Du brauchst den Rapper nicht mehr, weil das war immer so ein Riesenproblem. Du brauchst immer einen Rapper, um einen Hip-Hop-Track zu machen. Und das war dann auf einmal nicht mehr. Auf einmal konntest du 808 und Drums und einen Sample nehmen und auf einmal hat's einen Track und die Leute haben das auch schon gefressen, ne? Das war dann auch so, ey, geil, nice. Und dann habe ich Get Down gemacht. Und das war schon ein ziemlich guter Erfolg für mich damals. Haben voll viele DJs gespielt und hatte ja so ein Ludacris-Sample drin. Und wurde sogar mal auch mal bei LA Clippers in der NBA für so einen Clip benutzt. So ein Slam Dunk Best-of-Clip. Da dachte ich, okay, jetzt ist der Moment gekommen. Wir werden verklagt. Weil da war das ja dann offensichtlich ein Ludacris-Sample und dann so, aber nee, alles gut gegangen. Nee, und das war, da habe ich so angefangen, dann richtig krass halt eigene Tracks und so zu machen, die ich dann spielen kann in meinen Sets. Ja.
Du hast mit Impulse-Tracker angefangen, aber wie sieht dein Setup heute aus? Wie produzierst du?
Also ich bin dann rüber auf Cool Edit Pro und dann auf Cubase. Und Fruity Loops hatte ich auch mal und dann auch noch ganz am Anfang an hatte ich auch hier so Magic's Music Maker und diesen Kram. Hatte ich auch. Und Hip-Hop EJ gab's auch. Da konnte man so, das ist witzig. Weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das gab früher schon so eine Programme, Magic's Music Maker und Hip-Hop EJ und so ein Kram. Und das ist ein bisschen so wie heute Splice. Kennst du Splice? Sagt das was? Das ist so
Splice, aber Magic Music Maker kennt
ja. Ja, Splice ist so eine Plattform, da kannst du vorgefertigte Loops dir runterladen, zum Beispiel, oder Samples, 808s, Lead Sounds, Drum Loops, für alle möglichen Styles. Und die haben schon die richtige Geschwindigkeit, richtigen Key und du lädst die halt da runter, bezahlst da einen Credit dafür und ziehst die in deine Software und dann kannst du da aus diesen Bausteinen deinen Track zusammenbauen. Und das ist krass, damals wurde man halt krass dafür belächelt, dass man da mit Beats gemacht hat und heute ist es irgendwie genau so und es benutzen alle diese Plattform von den Produzenten, um da halt Samples zu diggen. Das ist völlig voll krass. Und ich benutze auch Splice ganz oft, aber halt mehr so für One-Shot-Sachen wie Kicks und Percussion-Loops und Zeug, also so Lead-Sounds und so, die mache ich selber. Aber um auf deine Frage zu antworten, ich benutze Ableton Live. Seit es diese Collab mit Serato gab, bin ich da auf Ableton Live umgestiegen und habe dann damit gearbeitet und ich liebe das Programm und mache alles darin. Meine ganzen Edits, alles Vocal Recording, die ganzen Tracks, Plugins habe ich so Serum, ich eigentlich größtenteils und dann Sampler in Ableton und ja, die Plugins zum Mastering und Mixing, Fabfilter und Ozone, Isotopes 8. Was noch? Gestern hatte ich eine Vocal Session mit einer Sängerin, Jinka heißt die, wir haben einen Track zusammen und die hat mir ein Plugin gezeigt, das heißt Nectar. Damit kann man überkrass Vocals bearbeiten, das habe ich jetzt auch, finde ich echt super cool. Und dann nutze ich mega gern so den Washout-Effekt in Ableton. Da kann man so coole Reverbs und so damit machen. Ja.
Das heißt, alles findet im Rechner statt? Du könntest also mit dem Kopfhörer im Tourbus sitzen? Und
Mache ich ganz oft, ja. Also ich benutze ganz oft Kopfhörer und ich sitze auch voll gerne in einer Hotellobby mit ganz vielen Leuten um mich rum und mache irgendwas. Und so. Das ist für mich sehr inspirierend. Und ja, so viel anderes habe ich dann nicht. MIDI-Keyboard habe ich im Studio, nehme ich meistens nicht mal mit. Ich habe einen Push, den benutze ich manchmal. Nicht zu oft. Und was ich voll gern mache, ist Samples in Ableton konsolidieren und dann das Audio-Material in Serato werfen. Deswegen steht mein DJ-Setup direkt neben meinem Produktions-Setup und hatte dann auch mal ein Sample oder so, gerade für Build-Ups ist das voll cool, wenn du so einen langen Ton zum Beispiel dann so mit dem Crossfader zercuttest und vielleicht auch mal so kurz unscratched, das kannst du halt in der Software sicherlich auch irgendwie hinbekommen, aber klingt irgendwie dann mehr so nach DJ-Kram, ja, Sirenen und so.
Ja. Und wie hast du dir das angeeignet, das Produzieren? Also hast du dir YouTube-Videos angeguckt oder hattest du Vorbilder oder wie macht man das?
Ja, learning by doing, einfach auf jeden Fall. Und halt auch, also voll viel YouTube gucke ich mir an, halt einfach, wie das funktioniert. Wie macht man zum Beispiel diesen Style von Track? Gibt's ja genügend Tutorials. Und so einen Kurs oder so habe ich nie gemacht. Was ich halt, wo ich voll viel lerne, ist halt, wenn ich mit Jungs zusammensitze, mit denen ich auch so viel zu tun habe, wie Trunk Masters, Carol Tipp, Raffic. Auch gestern die Session mit der Jinka, der hat mir da ein paar Sachen gezeigt, wie sie halt Vocals schneidet und so, fand ich voll cool, habe ich auch wieder was gelernt und ja, keine Ahnung, ich jetzt so viele Sessions und ich arbeite sehr viel mit Carol Tipp auf jeden Fall, der gibt mir sehr viele Tipps, der hilft mir beim Mixing von meinen Tracks und Mastering, macht er fast alles. Ach, und Don Kong, mit den Jungs mache ich auch super viel. Thomas von Don Kong hat mit Make the Records Skip mitproduziert, zum Beispiel, weil ich den Sound einfach nicht so hinbekommen habe, wie ich wollte. Und dann habe ich auch kein Problem und gehe zu Leuten, die mir halt da weiterhelfen können. Ja.
Also du produzierst deine Sachen offensichtlich selber. Aber wie stehst du so zu Ghost Producing?
Das ist so ein heikles Thema nicht, aber das ist so ein Thema, ich glaube, da können wir einen ganzen Podcast drüber machen. Ne?
Ja, gerne.
Ja, aber ich finde es auf der einen Seite nicht verwerflich, weil wir haben zum Beispiel ich habe ja mit Crispy Crust Records zusammen mit den Drunkies ein Label und wir haben auch einen eigenen Verlag gegründet und wir kriegen halt voll oft Anfragen, wo Leute Tracks suchen, wo Songs geschrieben werden sollen, wo Leute nach Collabs fragen oder schon nach Ideen in dem und dem Style. Und ich finde halt für so Leute, die halt jetzt nicht auch DJ sind, sondern halt einfach mega gute Produzenten, ist es halt auch ein super Income, wenn die für andere Leute Songs schreiben können. Und das ist schon immer so gewesen. Ja, also an jedem großen Pop-Track haben mehrere Leute mitgeschrieben und von daher finde ich das null verwerflich, dass da Leute für andere halt Songs mitschreiben, mit Texten, mitproduzieren. Ich finde, was halt total komisch ist, wenn sich dann jemand hinsetzt, was schon vorgekommen ist, zu so einem Tutorial oder Masterclass bei irgend so einem YouTube-Channel, der halt zum Beispiel normalerweise Künstler wie Boys Noise oder so hat und die erklären dann, wie die ihren Track gemacht haben und dann haben die aber eine Episode später irgendeinen Typen, wo man immer dachte, boah, der hat das alles selber produziert und dann merkst du, der Typ, wie der redet, das hat er halt, das war nicht er. Dann soll er halt einfach auch sagen, ey, ich arbeite mit jemandem zusammen. So wie zum Beispiel der Dings, der geht da auch ganz offen damit um, irgend so ein Trends-Typ. Ich habe jetzt den Namen vergessen, ich sehe nur den Kopf, das Bild vor mir. Es ist nicht Martin Garrix, ist nicht, sondern irgend so ein anderer Typ. Ah, fuck, hab's vergessen. Aber die produzieren halt schon von jeher mit einem Typen zusammen und das sagt er auch ganz offen, ey, ich habe die Idee, aber produzieren macht halt irgendjemand anders, finde ich halt nicht schlimm. Ich finde es halt irgendwie komisch, wenn man dann so sagt, ja, das habe ich gemacht und hat es nicht.
Ja, genau. Das habe ich hier in dem Format auch, glaube ich, schon öfter gesagt. Ich bin da genau deiner Meinung. Ich finde es nicht schlimm, aber also man muss es auch nicht rausposaunen unbedingt. Ist auch okay, aber man sollte dann auch ehrlich damit umgehen. Also ja, darauf referenzieren und dann nicht sich ins Studio setzen und ein Foto posten und sagen, heute war ich im Studio, geil, wenn man, wenn man da gar nichts zu tun hat, weil das Song jemand anders macht. Also
ja,
ja, sehe ich ganz genauso. Du hast es gerade schon angesprochen, du hast mit den Drunken Masters zusammen 2014 das Label Crispy Crust gegründet.
Ja.
Warum gründet man ein Label?
Wir wollten halt einfach ein Outlet für unsere Musik und Musik, die wir feiern. Ja, wir wollten halt gern Musik veröffentlichen und uns dadurch noch eine Plattform schaffen, wo wir halt einfach Mucke veröffentlichen können, ohne immer erst zu sagen, ey, jetzt muss ich das an das Label pitchen, jetzt muss ich dort versuchen, irgendjemanden rauszufinden, dem ich das schicken kann und hoffen, dass der das dann rausbringt. Und wir wollen das einfach selber machen. Und heutzutage, gerade jetzt, merkst du ja, eigentlich brauchst du ein Label gar nicht mehr. Jeder kann seine Musik selbst vertreiben über irgendwelche Dienste. Bald wird es soweit sein, dass du direkt auf Spotify uploaden kannst. Und für uns war das halt damals auf jeden Fall ein guter Schritt, um eigene Musik halt rauszubringen und uns als Crew auch ein bisschen so zu formieren. Ich wollte halt einfach voll gern mit den Jungs auch mehr zusammen machen. Ich hab von denen gehört, ich war auf einem Gig in Russland und da sagte zu einer zu mir, ey, kennst du die Drunken Masters aus München? Und ich so, nee. Was machen die denn so? Ja, die spielen jetzt so voll die krassen Snowboard-Events und wir wollen die auch hier nach Russland holen und so. Ich sag, nee, hab noch nicht von denen gehört. Dann habe ich direkt dann mal geguckt, wer die so sind und dann so, okay, krass, bei denen geht's ja übelst ab. Und habe ich die halt dann direkt zu einer Party von mir gebucht und haben uns so kennengelernt und ich glaube, also ich kann nur für mich sprechen natürlich, aber ich habe die halt voll direkt gemocht und mich mit denen super verstanden und ich fand diesen Style, den die halt hatten, auch mit diesen genreübergreifenden Sets halt, dass da Rock kam und EDM und Hip-Hop und dies und das, fand ich halt voll geil und das hat zu der Zeit halt auch noch kaum jemand gemacht. Das waren halt die Partys, ist ja fast noch bis heute so krass getrennt, ne? Da war Hip-Hop-Party, House-Party und dann gab es noch Mainstream-Disco, ne? Und natürlich Techno, ne? Und diese, sag ich mal, coolen Skateboarder, Snowboard-Events, wo halt alle möglichen Styles halt liefen, das waren die Gigs, die ich unbedingt wollte und auch ab und zu hatte. Und ich habe gesehen, die Jungs spielen das halt voll oft und das ist so den ihr Style. Und ich habe das voll abgefeiert und das war für mich dann mega naheliegend, zusammen mit denen zu connecten und mit denen irgendwas zu machen. Und Crispy Crust ist halt quasi das Baby von dieser ganzen Sache. Und einfach gesagt, ey, lass mehr zusammen machen, lass Kräfte bündeln, ich hab Fans, ihr habt Fans, wenn wir zusammen was machen, wachsen wir alle und genau so war's. Ja.
Hattet ihr vor der Gründung eine grobe Vorstellung davon, wie man ein Label gründet oder habt ihr einfach gemacht und dann kam eine große Überraschung, was das eigentlich bedeutet?
Also nee, das war nicht so überraschend. Das Lustige ist, so ein Label zu gründen, also rein von dem musikalischen Aspekt ist es nicht groß anders, als Tracks auf Soundcloud hochzuladen. Du machst was, musst promoten, Und dann funktioniert's. Und wenn's funktioniert, der einzige Unterschied ist, bei Soundcloud bekommst du kein Geld. Und wenn du halt Musik so veröffentlichst, bekommst du halt Geld. Und das ist der einzige Punkt, der anders ist. Das ist dann halt ein großer Rattenschwanz an Buchhaltung und Royalties und wer kriegt welches Geld, wo, wer schüttet die Gewinne an die Künstler aus und so. Das ist, glaube ich, der einzige Unterschied, dass darum sich jemand kümmern musste und dass wir dann halt Geld verdienen konnten auch mit so Musik. Natürlich anfänglich nicht viel, aber wir haben schon auf jeden Fall ein paar richtig gute Releases da, die auch uns, dem Label und auch den Künstlern, den wir gesigned haben, halt auf jeden Fall gut was eingebracht haben. So, und das macht mich mega stolz, dass wir sowas halt hinbekommen haben, ohne dass wir irgendeinen Major oder so haben. Ja.
Lohnt sich das denn finanziell oder ist es nach wie vor so eine Art, ja, also Musik rausbringen, so eine Art Promotion-Tool für den Künstler, der dann eher an Gagen verdient?
Das kommt wirklich ganz drauf an. Also ich bekomme schon Abrechnungen für meine Songs, aber das steht jetzt nicht so in dem Verhältnis zu das, was ich verdiene, wenn ich auflege. Ja. Also wenn ich jetzt quasi einen Track habe, der voll viel gestreamt wird, ist es immer noch nicht so viel Geld, was ich an einem Abend beim Auflegen verdiene. Ja. Also das ist auch, glaube ich, bei jedem Künstler so. Na, je bekannter man ist, desto mehr verdient man an Gage, aber und desto mehr wird man gestreamt, aber ich glaube, die Live-Auftrittsgelder sind halt immer viel, viel mehr als das, was man dadurch verdient, was gestreamt wird. Aber das geht halt einher. Ich glaube, das Tolle ist halt, wenn du Tracks hast, die Leute permanent konsumieren können. Also ich kriege fast täglich so 3 oder 4 Insta-Story-Dinger, wo irgendjemand Rave spielt. Ja, den Song, den wir mit Drunken Masters gemacht haben. Ne, da fährt er gerade im Auto und denkst, ah, jetzt poste ich mal Rave. Ja? Und dann merkst du, okay, die Leute können uns wirklich 24/7 genießen durch diesen Song. Und das ist, glaube ich, dieser krasse Mehrwert, den du dann hast als Produzent, dass es halt nicht nur auf diese Live-Show ist, sondern dass die auch den Song jetzt einfach hören können. Ne? Und das ist schon voll das gute Ding dran. Und was halt noch hinzukommt, es gibt halt eine großes Interesse an Musik in der Werbung. Ja? Also wir machen halt mit Crispy Crust halt auch voll viel Zeug für andere Firmen. Ja, wir haben zum Beispiel Musik für Adidas gemacht, für Real Madrid wurde ein Song gepickt für einen Trikot-Clip. Ja? Oder ich glaube, für irgendeine Google-Werbung haben die einen Drunk Masters-Song in Brasilien oder so genommen. Ja? Damit kannst du halt auf jeden Fall gutes Geld verdienen. Und das wäre halt nicht möglich ohne ein Label halt, weil sonst würden die Songs halt nicht finden.
Ja. Aber das waren jetzt keine Auftragsarbeiten, sondern die haben die Musik gefunden und dann quasi genau. Bei euch lizenziert.
Genau, also genau so war es. Auftragsarbeiten war zum Beispiel ein Song, den ich für Jägermeister gemacht habe. Ice Cold hieß das. Die haben halt gesagt, hier, wir wollen einen Track, der soll für die Eis minus 18 Grad Eis kalt oder so Kampagne sein, mach mal. Das war mit Jägermeister, das war ein richtiger Track für die. So.
Wie stehst du so zu so Firmenkooperationen? Weil so, ja, klar, Unternehmen wie Red Bull fördern ja die Musik sehr stark und in dem Fall ja dann auch Jägermeister. Wahrscheinlich hast du jetzt auch eine, sagen wir mal, du bist etwas vorbelastet, weil du ja für beide Firmen schon viel gemacht hast. Aber trotzdem würdest du grundsätzlich sagen, es ist wichtig und nötig, dass Firmen die Musik unterstützen?
Also das muss ich gleich mal loswerden. Das Arbeiten mit Red Bull und Jägermeister war komplett anders. Ja, Jägermeister zum Beispiel, also Red Bull ist so, die supporten wirklich die Musik, so wie du gesagt hast. Und da sagt niemand zu dir, ich will von dir das oder ich will von dir das oder mach mal das oder mach mal das. Das gab's nie. Red Bull sagt, SK, das ist unser Studio, die Tür steht immer für dich offen, sag uns Bescheid, wenn du hier rein willst, wir supporten dich. Und das ist Ende vom Lied.
Es gibt keinen Deal oder nichts einfach?
Nichts. Okay. Die sagen nicht, ey, aber wenn du dann da einen Hit machst, dann will ich, dass du dann einen Red Bull Post machst. Oder ich will, dass du so und so oft das und das postest. Das ist nicht der Fall. Ne? Überhaupt nicht. Und du kannst, weiß nicht, ob du weißt, was Studios kosten. Sicherlich hast du da auch eine Vorstellung von, aber wenn du halt so ein Studio wie das in Berlin oder so benutzen kannst, oder die Trunkies haben zum Beispiel mit Red Bull zusammen halt so, das ist zum Beispiel ein Konzept, das haben die Drunkies sich überlegt und sind damit an Red Bull rein und gesagt, ey, wir würden halt gerne eine EP produzieren und dafür mit Leuten in verschiedenen Orten ins Studio gehen. Können wir die in die Red Bull Studios, ich glaube, die waren in New York, in London, in Berlin und ich glaube, ich weiß nicht, ob die in Paris waren oder irgendwo noch in einem vierten Studio, ne? Und da macht dann halt Red Bull, sagt, ja, cool, machen wir. Und die haben dann diese, die begleiten das dann halt noch mit einem Filmer und dann hauen die das halt auf Red Bull Music, was ja auch für den Künstler wieder cool ist, weil Exposure, ne? So arbeitest du zum Beispiel mit Red Bull, ne? Aber es ist nicht so, dass du da im Track rappen musst, hey, Red Bull ist cool oder irgendeine Scheiße, ne? Oder dass überhaupt eine Dose irgendwo sein muss oder so. Ist nicht so. Die freuen sich natürlich, wenn es so ist, aber muss überhaupt nicht so sein, ja? Bei Jägermeister ist halt ganz anders. Bei Jägermeister ist halt so, da kommt eine Agentur, die hat eine Idee und die stellt dir diese Idee vor und du erarbeitest dann mit denen was. Also es ist eine richtige Auftragsarbeit. Und dann sagen die, ey, das und das muss drin sein. Wir wollen Eissounds aufnehmen, die das Eis zercrashen und wir wollen, dass du mit diesen Sounds dann den Song machst und es soll am besten noch unser Slogan da drin vorkommen. Ne? Und dafür, das ist dann halt zum Beispiel Arbeit mit denen gewesen. Was finde ich auch total cool ist. Das kann man auch machen. Also es ist jetzt auch nicht verwerflich. Es hat auch mega Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Wir haben auch ein Musikvideo dazu gedreht. Und wir haben eine ganze Instagram-Kampagne dazu gedreht. Aber das ist natürlich alles gescriptet. Ja? Also das ist halt richtige Werbung. Ja? Ne? Und das ist, finde ich, also für mich persönlich mega cool. Fand das Arbeit mit der Agentur super gut. Ich bin auch super happy mit dem Track. Ich spiele den voll oft. Und wenn man den jetzt so hört, klingt es nicht wie ein Werbelied. Der Drop, das Pre-Drop-Vocal sagt Ice Cold. Okay. Aber ich hatte da zum Beispiel einen ganz anderen Pre-Drop geschrieben. Ne? Ich habe da geschrieben, put that ice in my cup for my Jaeger shot. Das war das eigentliche Pre-Drop-Vocal. Und da haben die ja dann auch gesagt, nee, das wollen wir nicht. Das soll nicht so nach Jäger und klingen. Ja? Die wollten gern, dass es der Pre-Drop heißt Eiskühl. Da habe ich gesagt, das ist ein bisschen weird, wenn ich jetzt so ein deutsches Vocal da benutze. Deswegen haben wir uns dann auf Ice Cold geeinigt. So war das zum Beispiel da bei Jägermeister. Das war auch, will es jetzt nicht schlecht machen, dass mit denen die Arbeit irgendwie, aber die war halt total anders als mit Red Bull. Ja.
Aber glaubst du, dass so Firmenkooperationen dann zukünftig fester Bestandteil auch der Musikindustrie sind?
Ja, total. Hat man jetzt beim Ultra gesehen. Hast du das mitbekommen? Beim Ultra hat ja KFC sich einen Slot gekauft.
Ja, das habe ich eben gesehen.
Ja, da hat so halt der so ein ja, KFC Marshmallow-Typ, also jemand mit einem riesen Helm auf dem Kopf, hat er halt als Colonel Sanders halt da aufgelegt. Zwar nur 5 Minuten, aber hat auf jeden Fall für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Und ich denke, das ist halt schon total normal.
Also ich muss zugeben, ich fand es am Anfang richtig befremdlich und dachte, what the fuck?
Ja.
Und dann bin ich aber mal kurz in mich gegangen und dachte, ganz ehrlich, das ist, also ich hätte es eigentlich wissen müssen, weil das ist ja eigentlich nur ein Weiterdenken von dem, was eh ja schon passiert auf so großen Events, dass es halt als Werbefläche benutzt wird und eigentlich ein smarter Move, dann quasi diese KFC-Figur da auf die Bühne zu stellen. Also ich finde es persönlich richtig furchtbar. Also ich, ja. Aber ich, ja, eigentlich dürfte es mich nicht wundern, dass das passiert. Also.
Ja, mir geht's genauso. Ich habe es gesehen, ich so, ist nicht dein Ernst, weißt du, da sind so viele Leute und DJs, die sollten da spielen und da spielt jetzt so eine Pappfigur. Also total behindert. Vor allem war dann so, einer von meinen liebsten Bass-Acts ist G. Jones. Und der steht im Line-Up und der hat halt ein Set von 20 Minuten. Was jetzt schon krass ist, ne? Für einen DJ, was soll denn da machen in 20 Minuten? 3 Lieder spielen oder 4? Ne, das ist schon auf jeden Fall mega lame. Aber es war, wie gesagt, 5 Minuten. Er hat 1 Lied gespielt oder 2. Und naja, klar, ist Werbung. Aber im Endeffekt zeigt es halt genau das, so wie es ist, wenn du da auf so eine große Bühne willst, geht das auf jeden Fall klar, wenn du genug Geld hast und dich da reinkaufst. Es geht auf jeden Fall. Und die ganze Karriere von Marshmello, ich glaube, ist ja so krass finanziell gepusht. Ne, das wurde ja diese Figur von einem Typen halt wirklich, das wurde sich ja alles ausgedacht. Ne? Da gibt es auch diesen einen House-Act mit diesen Krähenmasken, wie heißen die denn nochmal? Das ist auch irgend so ein Agenturprodukt. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Findet ihr nachher in der Beschreibung.
Ja, ja, ich verlinke das.
Und sowas gibt es schon lange. Und das wird halt einfach, wie früher die Boybands, werden halt da irgendwelche Agenturen beauftragt, was zusammenzubauen. Und ich glaube, dass jetzt da KFC auf so ein Festival spielt, ist einfach nur jetzt Realität. Und man hat es wirklich... Keine Ahnung, Jägermeister Blaskapelle spielt ja auch bei irgendeinem Festival auf einer großen Bühne, ne? Hast du es schon mal gesehen?
Ja, ja, aber das muss ich persönlich sagen, ist, finde ich, noch ein bisschen was anderes. Also die
spielen, ja, klar.
Also die spielen in der Pause und das sind ja halt auch Musiker, so die heißen halt nur Jägermeister Blaskapelle, aber ich meine, wenn man sich diesen KFC-Auftritt ansieht, diese Puppe oder dieser Typ mit der Maske, der danst da rum und tut so, als ob er auflegt, aber offensichtlich. Es ist das wird dann einfach nur abgespielt. Und,
ja, aber das haben wir ja vorhin schon festgestellt, dass das voll viele andere DJs auch machen, die wirkliche Künstler sind. Von daher, es ist einfach nur absolut absurd. Aber ich glaube halt, dass es halt so Werbeslots gibt, wo halt Leute unter so einem Pseudonym auflegen oder so einem Firmennamen. Ich glaube, ich denke, das wird man noch viel öfter jetzt sehen. Gerade jetzt nach der Nummer werden bestimmt darauf auch noch andere Firmen kommen und versuchen da halt mit dabei zu sein. Ja. Naja, was so ist. EDM.
Ich komme nochmal zu einem anderen Thema.
Ja.
Von 2016 bis 2018 warst du Tour-DJ bei den Fantastischen Vier und hast auch an einer Produktion mitgewirkt.
Ja, Ghost-Produktion, nee.
Also, soweit ich weiß, bist du da offiziell genannt.
Ja, ja, bin ich.
Wie kam es dazu?
Also, da gibt es eine sehr schöne Story dazu. Das Mudo erklärt es immer so, sagt, wir wollten den besten DJ. Punkt. Das ist die Story.
Ich dachte, jetzt kommt so eine halbe Stunde irgendwie.
Nee, nee, also so hat es halt, habe ich das schon mal gesagt, das fand ich ganz witzig. Also die wollten einfach den besten DJ. Also ein bisschen mehr Hintergrund war es halt so, die hatten ein Offer in Wien, in einem ganz kleinen museumsartigen Café, das mit dem Namen Super Sense oder so ähnlich, ein Konzert zu geben, was völlig analog stattfindet. Ja, also ohne Computer und irgendwas, sondern nur halt so richtig oldschool mit analogen quasi Equipment. Und die ganzen Beats sollten von Schallplatte kommen und so weiter, ja. Und ist es dann überhaupt, das ist schon analog, ne? Auf jeden Fall brauchten die dafür halt einen DJ.
Kommt auf den Mixer an.
Ja.
Wenn's DJM 800 aufwärts, dann war es digital. Aber das verraten wir jetzt nicht. S9 ist auch digital.
Aber es war ein S9. Ja, ist egal. Auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall analogen Output. Naja, auf jeden Fall haben wir da halt alle Instrumentals auf Vinylplatte gepresst und das Krasse war halt, bei diesem Auftritt sollte das halt, das wurde live auf eine Vinylplatte aufgekratzt. Ja? Und dafür brauchten die halt einen DJ, um halt wirklich 2x12 Minuten halt wirklich super viele Lieder aneinander zu reihen, live aufzulegen und die rappen halt so Medley-mäßig drüber. Ja? Gibt's auch bei Spotify digital. Könnt ihr euch anhören. Und dafür brauchten die einen DJ. Und das wollten die dann natürlich weiter für ihre Tour spinnen und dann halt die Show mit so einem DJ klassischen, sag ich mal, Beastie Boys mäßigen Setup halt starten. Und da haben wir diese ganze Sache dann quasi entwickelt und haben dann halt mit so einem mehr oder weniger Medley die Show begonnen. Ich bin als Erster rausgekommen, hab so ein Fanta 4 Intro gespielt mit so Samples und Fingerdrumming und Cutten, bekannte Fanta 4 Samples über ein Beat und so, und dann ging das halt rein in das Reimemonster Instrumental von Afrop und Ferris, die ja wiederum ihre Reimemonster beginnt ja mit einer Zeile, die ursprünglich von Fantas ist. Na, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist von Fantas, ja, diese Zeile. Und die sind dann zu diesem Instrumental auf die Bühne raus und haben dann angefangen, darüber zu rappen. ja, aber mit ihrem originalen Text dann. Und dann habe ich dann in das Original reingemixt und dann sind wir in den nächsten und so weiter, ja. Das war alles wirklich so two turntables in a mic style. Ja, und so haben wir dann halt, das war halt mega fresh, die Fans fanden es alle mega cool, es war oldschool, es hatte irgendwas Neues und die Fantas erfinden sich immer wieder zu jeder Tour neu. Und ich war quasi da dieser neue Part. Für diese 2 Jahre war ich dann halt da dabei. Und während der Tour hatten wir halt auch öfters mal so eine kleine Party im Tourbus. Und da war ich dann halt der DJ und hab dann über mein Spotify da irgendwas abgespielt und da lief dann, ich glaube, irgend so ein twerkiger, 808-mäßiger Song und ich sah nur Thomas D. stand da so da und fing da an drüber zu rappen. Und ich so, das ist mein Ding, the Ding. Und ich habe den dabei mit meinem Handy halt aufgenommen. Und ich habe dann gesagt, ja, das ist eigentlich voll geil. Und ich wusste, die schreiben gerade an neuen Songs. Und habe dann aus diesem Handyvideo so eine kleine Skizze gemacht. Und dann habe ich diesen Thomas so gegeben. Und ich so, boah, das ist voll geil, das müssen wir machen. Und dann hab ich dann halt diesen Song ausproduziert mit diesen Vocals. Thomas hat dann am Handy wirklich auch nochmal mir die Vocals klar aufgenommen. Es ist wirklich nur diese Samples, die du da hörst für den Hook, das ist nur am Handy aufgenommen, deswegen klingt es halt auch so. Ne? Und dann habe ich die halt so gechoppt, wie man das halt so macht, 808, Kicks, Drums, ein bisschen Synth, sind zwar jetzt nicht groß aufwendig, das habe ich wirklich super schnell gemacht und die fanden es alle halt mega cool und dann haben die dann die Strophen dazu geschrieben. Ja, und Tomilla hat es dann noch mal, dann gab es noch eine Session, da hat der Drummer Flo, der hat dann noch ein paar Drums dazu aufgenommen, wo ich aber nur dann die Hi-Hats irgendwie genommen habe davon und ein paar Drumrolls. Und der Tom Miller hat es dann gemixt, soweit ich weiß, und irgend so ein Typ von Rammstein hat es gemastert. Ja, ich habe jetzt den Namen nicht gemerkt, aber richtig krasser Mastering-Engineer und das, ja, so kam dieser Track zustande.
Und du hast auch eine goldene Schallplatte gekriegt für das Album.
Ja, genau. Habe ich mich sehr gefreut.
Eigentlich interessant, also durch so einen Tourbus-Party-Zufall irgendwie ja. Zur goldenen Schallplatte gekommen.
Ja, völlig talentfreier Typ. So klang das jetzt, danke.
Nee, so war das nicht gemeint. Aber ohne den Zufall wäre das wahrscheinlich nicht zustande gekommen.
Ja, aber das war bei mir immer so, immer, wirklich. Also ich habe zum Beispiel meinen ersten USA-Gig, habe ich nur so bekommen, weil bei irgendeinem anderen Gig habe ich den DJ Ease aus New York, weiß nicht, ob du den kennst, den habe ich in Berlin bei diesen Berlin R&B DJ Championships kennengelernt. Der war gerade mit Afura auf Tour, die wollten noch weggehen, sind dann ins Kuhdorf gegangen, da war dieses DJ Battle, ich habe da aufgelegt. Der kam nachher so zu mir und sagt so, Alter, ja, geil. Und da war ich ja wiederum nur, weil ich bei diesen Jam FM Ding mitgemacht war und Zweiter geworden war. Und wie ich zu diesem Jam FM Battle gekommen war, das hatte auch irgendwie so einen Zufall. Und auch wie ich zu Serato und diese Produktdemos gekommen bin, das war auch nur immer so ein Zufall. Da hatte ich auch DJ-Battles beim DJ-Laden mitgemacht, genau. Und der deutsche Vertrieb für Serato und Rain, die haben nach einem DJ gesucht, der im DJ-Laden einen Demo-Workshop geben kann. Und haben die vom DJ-Laden gesagt, ey, hier, wir haben hier diesen Typen, der ist voll cool, der hat bei uns schon x DJ-Battles gewonnen. Da war es auch so, da habe ich 3-mal hintereinander gewonnen, haben die mich dann auch nicht mehr mitmachen lassen. Ne? Da haben die gesagt, hier, mach mal mit denen. Und da habe ich diese Rato und Rain-Leute kennengelernt. Also eigentlich die Rain-Leute. Und die haben mich dann auf Musikmesse wieder mitgenommen. Da habe ich dann diese Rato-Leute kennengelernt. Und die haben dann gesagt, ey, wir haben hier ein neues Produkt mit Newmark. V7 hieß das, oder NS7. Das waren so eigentlich wie der Rain 12, so ein motorisierter Controller. Und die haben dann gesagt, ey, wir haben hier dieses neue Produkt, willst du es vorstellen? Ich sage, okay, cool, habe ich auf der Musikmesse dann für Newmark gearbeitet. Der internationale Produktdesigner hat mich da gesehen und sagt, ey, wir haben dieses neue Produkt, das heißt V7, willst du bei uns in der NAMM Show auflegen, in Anaheim in den USA? Habe ich gesagt, okay, cool, habe ich das gemacht. Dort habe ich dann so die Beach Junkies kennengelernt und dann sagt so der Typ von Serato, ey, ich will dir mal jemanden vorstellen, wir haben ein interessantes neues Produkt. Das ist mit Ableton. Ich stell dir mal die Leute von Ableton vor. Und so habe ich dann in L.A. dann die Deutschen getroffen und dann wieder mit denen in Berlin connected. Und so ging es immer weiter, bis heute, wirklich. Also bis heute genau so. Immer irgend so ein Zufall, an dem ich aktiv beteiligt war, weil ich halt irgendwas cool gemacht habe. Weißt du? Weil es wieder sehr... Sorry, dass ich mich nicht kürzer fasse in meinen Antworten, aber...
Nee, sehr gerne. Ich komme auch gleich nochmal ganz kurz, ja, wir sind auch gleich durch.
Nee, das ist cool, ich habe Zeit.
Ich komme gleich auch nochmal ganz kurz auf den technischen Aspekt, aber noch eine Frage zu der Fanta 4 Tour. Wie sehr anders ist das, wenn man plötzlich in so einer ausverkauften riesigen Halle steht auf der Bühne und dann da so eine Routine, die wahrscheinlich auch geprobt ist, aber nichtsdestotrotz kann man ja durchaus Fehler machen. Das war ja nicht irgendwie vom Band oder so. Wie sehr ist man da aufgeregt oder wie sehr anders ist das?
War nicht sehr anders, muss ich ehrlich sagen. Also wo ich eher nervös war, war, dass ich einen Fehler mache, wenn die Rapper auf der Bühne sind, dass da irgendwas schief geht und dass dann ich die aus dem Konzept bringe. Aber das ist nie passiert und das hat immer alles gut geklappt. Ich habe mal einmal einen Scratch vergessen, da guckt mich der Michi Beck dann so an. So, Alter, was ist los? Ne? Ja, oder ja. Einmal dachte ich auch so, oh shit, das war halt nicht so gut. Und dann kam so Thomas D. nachher zu mir und sagt so, Alter, das war halt mega tight. So, was? Okay. Ja, das, keine Ahnung. Das war eigentlich immer cool. Ja, und ich habe ja schon, das klingt immer so ein bisschen überheblich, aber ich habe schon vor größeren Crowds gespielt als bei den Fantas. Da war halt so, dann waren das, ich glaube auch so 2014, 15, da waren diese Holy Festivals und da hat halt mich so ein Berliner Booker auf diese ganzen Dinger gebucht und da habe ich halt in München und Mannheim und London zu irgendwie so 25.000 Leuten gespielt. Weißt du, oder hier bei Justin Bieber habe ich ja Support gemacht, war ich in der Mercedes-Benz Arena, weiß nicht, wie viele Leute da waren, aber da habe ich ja auch schon gespielt und deswegen war ich da jetzt nicht so krass nervös. Ich war wirklich eher nervös, dass irgendwie mein Serato abscheißt oder so, aber da hatte ich auch immer zwei Laptops oder dass halt wirklich irgendwie die Rapper aus dem Konzept kommen. Ja? Sowas war eher meine Sorge.
Ich bin dir sehr dankbar, dass du jetzt quasi meine Überleitung ermöglichst, denn ich wollte dich nämlich gerade fragen, ob es für solche Fälle tatsächlich ein Backup gibt, also wie du dich davor schützt, dass irgendwie, weil es wird ja immer technischer und früher gab es zwei Plattenspieler und Mixer, da konnte man relativ schnell noch alle Fehler beheben, die aufgetreten sind. Das geht ja jetzt nicht mehr mit Laptop und so und ja, wie du dich quasi schützt vor Ausfällen.
Also bei der Fanta 4 Tour war das so, dass wir halt ein zweites Setup quasi hatten. Wir hatten alles doppelt. Also wir hatten, erstmal hatten wir so einen riesen Case gebaut. Da war alles halt drin, auch schon alles verkabelt. Wir mussten quasi nur das auf die Bühne stellen, Strom anstellen und dann ging's los. Und dann waren halt zwei Laptops. Einmal der Show-Laptop und einmal nochmal mein persönlicher Laptop, den ich so immer zum Auflegen nehme. Der war quasi auch noch mit da.
Also beide Laptops waren an den gleichen Mixer angeschlossen?
Genau, S9. Und beide waren halt, hatten genau dasselbe drauf. Und wenn jetzt ein Laptop abspackt, konnte ich einfach auf den anderen wechseln. Und ja.
Ist das mal passiert?
Nee. Nie. Und wenn ich Solo-Gigs mache, da habe ich einen Laptop dabei, meinen Auflegelaptop. Und mein Backup war lange Zeit eine externe Festplatte mit dem kompletten Serato-Ordner drauf gespiegelt. Und man kann ja quasi eine Festplatte an jedes Serato anschließen, dann werden alle Crates geladen und dann ist deine ganze Crate-Struktur da und du kannst mit jedem Serato quasi auf diese Sachen zugreifen. Problem war, dass ich einmal, das war in den USA auf der Tour, da hat's ich weiß nicht warum, aber es hat das war ein Fehler beim Mac, bei dieser Serie von MacBooks, dass der Grafikchip geschmolzen ist und dadurch halt zu einem kompletten Shutdown kam. Wenn der zu heiß geworden ist, ist er einfach ausgegangen. Und das ist dann halt auf dieser US-Tour halt gerade passiert. Und da dachte ich, ach easy, ich habe mein Backup, habe die Festplatte dran gesteckt und an den anderen Computer von den DJ und die ganzen Tracks waren auch da. Aber das Problem ist, den seine Settings und halt so anders, das hat mich so voll ausgefreakt. Er hatte zum Beispiel alle Cues chronologically geordnet und ich konnte dann echt nicht auflegen, ne? Und dann nach Haufen anderes Zeug, halt alles mögliche im Setup halt anders eingestellt. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist zwar, ich kann jetzt auflegen, irgendwas spielen, aber das Niveau ist auf jeden Fall nicht dasselbe. Also habe ich an dem Moment dann gesagt, okay, ich mache mir einen USB-Stick und ich stelle CDJs auf meinen Rider. Und ich kann mein Set auf zwei CDJs von einem USB-Stick spielen. Ja, das ist quasi jetzt mein Backup. Habe ich so einen USB-Stick, da ist ein komplettes Set von mir drauf. Das kann ich auflegen, Ich habe ja die Q-Punkte auf den CDJs und das ist jetzt quasi mein Backup für jetzt.
Wie häufig aktualisierst du den Stick?
Ständig, weil ich auch, also es ist ziemlich easy halt. Ich habe halt voll oft auch halt so Sachen, wo mal so B2B mit irgendjemandem ansteht und da haue ich da einfach so Tracks drauf und habe da so Ordner SK83 B2B und da kann ich wirklich mit denen, kann ich wirklich für die Notfallsituation auf jeden Fall jede Party auch genauso rocken. Nicht ganz so technisch, aber auf jeden Fall so, dass jetzt niemand sagt, oh Gott, das war jetzt Totalausfall. So,
ja. Kam das schon mal vor, dass du das nutzen musstest?
Nee. Ich hatte es jetzt mal im Freestyle im Januar. Da habe ich auf den Gig habe ich mich so krass vorbereitet, ein ganzes neues Set gemacht und so und war halt mega hyped, da auch im Omni zu spielen, einer meiner Lieblingsclubs in Taiwan. Und da hatte ich halt auch, es war alles perfekt und es war, ich glaube, auch nicht mal mein Laptop schuld. Ich hatte einfach so ein USB-Kabel, was halt kaputt war. Und das war halt das Problem. Und da hatte ich dann ständig, weil da so heftiger Bass war, immer ist das USB-Kabel, das war so locker und meine USB-Buchse ist immer rausgerutscht. Das war voll nervig. Da hatte ich Probleme, aber da standen auch keine CDJs und so, dass ich jetzt hätte wechseln können. Da habe ich dann einfach das Kabel gewechselt, war immer kurz Ruhe und dann neues Kabel dran, dann ging's. Das war dann so der Workaround. Aber ansonsten, ja, nee.
Bevor wir jetzt auch zu den Hörerfragen kommen, eine letzte Frage. Wenn jetzt ein junger Produzent oder ein junger DJ sich fragt, so was kann ich machen, um irgendwie weiterzukommen und erfolgreich zu werden, was würdest du ihm raten heutzutage?
Naja, also ich denke halt voll viele vergleichen sich erstmal immer viel zu sehr mit den Leuten, die gern sein wollen. Und die müssen halt erstmal kapieren, dass halt Leute, die halt irgendwo sind, wo sie sind, da sind, weil die das halt einfach schon mal 10 Jahre machen oder mindestens 5. Also es ist dann niemand irgendwie dahergekommen und war direkt dort, wo er jetzt ist. Auch wenn manche Leute super jung noch sind, machen die vielleicht trotzdem schon seit 10 Jahren Beats, ja, oder so. Oder legen mega lang auf. Das siehst du ja auch jetzt bei diesen ganzen krass jungen DJs wie Reyna und K-Swiss und Brandon Duke, der DJ. Ne? Diese Typen sind halt so mega jung. Wenn die dann halt irgendwann mal volljährig sind, werden die halt noch viel krasser sein. Dann wird es dann Leute geben, die dann entdecken und sagen, oh Alter, du bist erst 18, wie krass bist du denn schon? Wir legen halt auch schon seit 5, 6 Jahren dann auf. Und auch jetzt weiß ich nicht, wie lange die schon auflegen. Ne? Und das ist halt bei mir genauso. Und ich glaube, du musst halt wirklich krass dedicated sein und einfach richtig krass viel Zeit investieren. Deswegen ist Craze halt Craze, weil der Typ halt einfach jeden Tag Vollgas gibt. Ne? Und deswegen sind auch alle anderen, die man so sieht, halt so krass gut. Ich glaube, ein Skrillex zum Beispiel ist nicht aufgewacht und war so gut, sondern der hat halt richtig krass immer Musik gemacht. Klar, Talent ist wichtig, aber harte Arbeit ist viel wichtiger. Und ich glaube, du kannst. Ich habe so viele Leute in den letzten Jahren oder in den Jahren, wie ich DJ bin, getroffen, wo ich sage: So, Alter, der Typ ist so krass. Und ist einfach weg. Und warum? Weil die einfach halt nicht den Mumm hatten oder die Power, da halt wirklich so dran zu bleiben. Und in manchen, und das ist auch, in manchen Leben ändern sich ja auch Sachen, ne? Und Prioritäten verschieben sich und man hat dann vielleicht auch gar nicht mehr so Bock drauf und dann macht man es halt dann auch nicht mehr. Und das ist ja auch okay. Aber ich glaube, wenn man halt erfolgreich mit irgendwas werden will, muss man halt richtig, richtig krass sein Leben danach ausrichten und dann richtig heftig ranklotzen einfach. That's it.
Kann man euch denn bei Crispy Crisp auch Promos schicken?
Ja, aber nur, wenn die gut sind. wie nicht bitte euren ersten Track, den ihr je gemacht habt. Das ist immer so, oh, ja, ich habe ja diesen Track gemacht und hört das mal an und gib mir mal Feedback. Und ich mache das halt dann wirklich. Ja, ich höre mir wirklich alles an. Und ich gebe dann auch wirklich mal Feedback. Und dann versuche ich das schon so mitzugeben, dass es echt jetzt noch nicht auf dem Level ist, dass das irgendwo released werden kann, zumindest auf so ein Label. Und sag dann das schon so. Und dann schicken die mir dann trotzdem wieder so Version 2. Und dann auf sowas antworte ich dann halt meistens nicht mehr, weil ich glaube, das ist halt dann das genau diese Selbstüberschätzung, dass wenn dir dann schon jemand sagt, ey, guck mal, du musst noch viel mehr so und so und so machen, dass du das, ich glaube, wenn du jemanden einen Track schickst, die halt wirklich richtig, richtig gute Musik veröffentlichen, dann musst du halt schon mal selber irgendwie versuchen zu, wie soll ich denn das ausdrücken, ohne dass es jetzt total arschig klingt, aber so, du musst halt auch verstehen, dass dein Track einfach noch nicht so gut ist wie das andere. Da will ich gar nicht sagen, wie mein Zeug, weil ich bin selber noch so, fühle mich sehr, na, ich lerne selber noch alles, wie das funktioniert, aber das ist halt einfach, manche Sachen sind einfach noch nicht an den Level und da kannst du halt nicht erwarten, dass das dann halt da rauskommt, wenn das dein erster Track ist und du schickst es jemandem, der macht es seit 5 Jahren oder seit 10 Jahren. Ne? Weißt du ungefähr, was ich meine?
Absolut. Ja. Also gerade, weil man die eigenen Produktionen auch immer sehr schwer einschätzen kann, weil man sich ja sehr lange damit beschäftigt und dann irgendwie den Wald vor lauter Bäumen irgendwann nicht mehr hört. Ja. Deshalb immer erstmal eine Woche liegen lassen, dann nochmal reinhören und dann ein bisschen objektiveren Sicht darauf.
Also ich will auf jeden Fall gern, dass alle Leute Demos schicken, könnt ihr gern schicken, team@crispycrustrecords.com oder rex.com.
Die verlinke ich auch.
Ja, es steht auf jeden Fall auf unserer Website. Schickt gerne Demos, aber seid auch nicht sauer, wenn wir es dann halt nicht rausbringen, weil für uns halt mega wichtig, dass wenn wir was machen, dass es auch erfolgreich ist fürs Label und für den Künstler und dass das halt Sinn macht, einfach das zu veröffentlichen. Und wenn wir euch absagen, bedeutet es nicht, dass das jetzt irgendwie scheiße ist oder so, gar nicht. Es bedeutet halt vielmehr, dass es bei uns gerade vielleicht einfach nicht passt und dass es vielleicht mehr Sinn machen würde. Und das würde ich jedem empfehlen, bringt es einfach selber raus. Haut's auf Spotify über TuneCore oder irgendeine Seite und bringt selber raus, promotet es selber und macht einfach Mucke und macht selber. Also einfach, da braucht ihr ein Label wie uns zwingend nicht dazu. Ja, weil um die ersten Steps zu machen, kann man das auf jeden Fall selber machen und sich selbst da vielleicht eine Fanbase schaffen. Ich meine, das ist auch so krass. Meine Mutter, ne, sagt, ruft mich jetzt mal an, ohne Scheiß, sagt so, ey, hier ist der Junge von einem Bekannten von uns und der verdient sein Lebensunterhalt jetzt mit Spotify. Warum machst denn du das nicht? Sagt die so zu mir. Dann sag ich, naja, das ist nicht so einfach. Du brauchst halt 1 Million Plays dafür, ne? Und er sagt dann, ja, aber der hat gesagt, er verdient im Monat 10.000 Euro mit Spotify. Ich sage, okay, cool, ist ja cool. Aber ich konnte mir halt nicht vorstellen, was das jetzt für Mucke ist. Ne? Und dann habe ich den Künstlernamen erfragt und habe es mir mal angeguckt. Und das ist halt so Lo-Fi-Hip-Hop-Stuff. Klingt voll dope. Ne? Aber das ist halt zum Beispiel, hören wahrscheinlich voll viele Leute so nebenbei auf der Arbeit und so. Ich habe jetzt leider den Künstlernamen vergessen, aber wenn dann nochmal nachgucken. Und halt voll dope. Und wenn der damit Self-Release, selber hochgeladen, halt Kohle verdient, ist es halt viel besser, als wenn du erst 1000 Labels schreibst und hoffst, dass die es irgendwo rausbringen. Da machst du lieber selbst. Ne? Und der Typ ist halt auch noch mega jung und macht halt voll den coolen so Lo-Fi-Hip-Hop und scheinbar hören das halt voll viele Leute an. Ne? Weiß nicht so. Das war halt so voll die Story. Meine Mutter war so voll baff. Sie so, hey, warum machst du das nicht? Sag mal. Und sagt so, boah, das will ich auch mal. Hier Geld verdienen mit nichts tun. Das sag ich so, hey, ist ja auch nicht so einfach, ne, diese Dinger zu produzieren.
So funktioniert Musik machen, ja.
Warum machst du das nicht?
Geld verdienen mit nichts tun.
Nee, aber das ist echt dope, muss ich mal anhören, ey.
So, jetzt kommen wir mal zu den Hörerfragen. Leni Marleen fragt, kommt ihr nach München?
Wir?
Also du kommst nach München, habe ich gelesen.
Naja, ich bin immer in München, hier und da. Also jetzt erstmal in den nächsten 3 Wochen ist ja dieses About You Awards, Influencer Award. Da lege ich wieder auf. Kommt auch live im Fernsehen bei Pro7, aber da bin ich halt so der DJ in der Show, quasi die Showband. Da lege ich in München auf, also jetzt keine öffentliche Veranstaltung. Ansonsten im zweiten Halbjahr bin ich immer im Crux. Und
Shoutout an die Krux Jungs.
Ja, genau. Da, ey, mein absoluter Lieblingsclub auf jeden Fall. Und schon, ja, immer bin ich voll, voll gern da. Also ja, bin ich Krux in München.
Okay, also SK kommt, ich nicht, aber die Krux Jungs regeln das hoffentlich. Jetzt der, auf jeden Fall der soziale Druck da. DJ Miwa fragt, wie schaffst du es am Boden zu bleiben, obwohl du Deutschlands erfolgreichster urbaner DJ bist? Schaffst du das überhaupt? Das ist die Frage.
Kein Plan. Das sagen immer so Leute, ja, der ist so bodenständig. Keine Ahnung. Ich habe es schon auch voll oft so jetzt mal von dem Veranstalter gehört, wo ich in der Stadt, für den ich sehr lange aufgelegt habe, habe ich gehört, als ich zu einem anderen Club gewechselt bin, weil ich dachte, das passt einfach besser zu meinem Style, hat er halt dann ganz vielen anderen DJs erzählt. Ja, der ist eh total überheblich. Also sehen die Leute auch immer so und so, wie sie es sehen wollen. Also kein Plan, ich versuche einfach, bin einfach so, wie ich bin und ich gebe mir da jetzt nicht Mühe, irgendwie so oder so zu sein. Da ist voll schwer für mich, die Frage zu beantworten. Ich glaube, manche mögen einfach mich und meine Art und andere kommen halt damit vielleicht nicht klar, wenn sich Sachen bei mir geändert haben und halt nicht mehr so sind wie vor 5 Jahren. Und ja, kein Plan, ist voll schwer zu beantworten. Ich hoffe, dass die Frage ein bisschen beantwortet. Ja.
Maike fragt, wie sehen deine Lieblingssocken aus?
Meine Lieblingssocken? Also meine Standardsocke ist so eine weiße Adidas Sportsocke, die habe ich am meisten an. Aber meine Lieblingssocken, die ich immer so zu Auftritten trage, das sind so Stance-Socken. Immer passende, coole Farben, entweder mit den Sneakers oder mit dem Hoodie, die ich trage. Shoutout an Stance. Werbung, Hashtag. Nee, habe ich noch nie was kostenlos von dem bekommen übrigens.
Sehr schön. Wird's Zeit. letzte Frage vom Luna Club. Für wen würdest du gerne mal Warm-Up-DJ sein? Oder für wen würdest du gerne Warm-Up spielen?
Vom Luna Club?
Vom Luna Club kommt die Frage.
Ah, okay. Warm-Up. Oh, da gibt's so viele. Also, das ist ja dann quasi, wen hätte ich gern bei meiner Party, weil da spiele ich immer Warm-Up. Also, ich buche halt zu meiner Party immer gern die Leute, die ich halt voll abfeier und mit denen ich gern mal einfach zusammen auflegen will. Und alle die ich bei meiner Party habe, sind alles DJs, für die ich gern Warm-Up gespielt habe, so wie What's or Not zum Beispiel oder Craze oder Raphic, Shifty, die ganzen Jungs, für die habe ich voll gern Warm-Up gespielt. Und wenn ich halt auch voll gern, wo ich voll gern Warm-Up gespielt hätte, das fällt mir gerade ein, und zwar spielt Boys Noise in Dresden und ich wollte gerne das Warm-Up spielen und das Management hat gesagt, nein, das passt nicht. Da war ich schon auf jeden Fall sehr traurig. Weil ich finde schon, dass das hätte voll gut gepasst. Aber naja.
Wer macht's jetzt, weißt du es?
Irgendein Haus oder Techno-DJ. Ist okay, ich verstehe es schon, aber ich finde schon, dass es passt.
Cool, vielen Dank. Ja. Am Ende frage ich den Gast immer noch, wie es mit ihm weitergeht. Also was steht bei dir in der Zukunft an?
Ja, also ich bin gerade sehr, sehr viel im Studio, mache sehr viel Musik. Ich will halt echt noch mehr Tracks rausballern, dass die Leute halt noch mehr kapieren, okay, der hat halt eigene Tracks und ein bisschen eigeneren Style, sodass ich bei meinen Shows halt auch noch mehr von meinen eigenen Tracks spielen kann, was sehr oft sehr gut ankommt, aber manchmal auch bei, wenn ich auf so Hip-Hop-Partys gebucht werde, eher nicht so gut, aber trotzdem will ich halt noch viel weiter in die Richtung gehen, eigene Tracks zu machen und das ist mein Hauptaugenmerk zurzeit. Ich arbeite an Singles hauptsächlich, aber bevor diese Singles jetzt rauskommen, kommt noch ein Remix für Martin Horger nächsten Freitag oder keine Ahnung, wann der Podcast erscheint, aber am 12. April kommt der Martin Horger Remix für seine Single Red Light. Am 26. April, 2 Wochen später, kommt meine Remix-EP zu Make the Record Skip. Habe ich mega krasse Remixe bekommen und auch noch einen eigenen Remix mit einem Rapper gemacht, damit ich eben meine Tracks auch mal in so einer Hip-Hop-Party normal spielen kann. Und danach kommt die Festival-Saison und dafür arbeite ich auch gerade richtig hart an einem supergeilen Festival-Set zusammen mit einem Licht- und Stage-Designer, der mir helfen wird, halt eine richtig krasse Show da bei diesen ganzen Festivals, bei denen ich spiele, hinzubekommen. Das sind so jetzt die Sachen, an denen ich halt arbeite.
Super. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ey, voll gern. Bin auch Fan von deinem Podcast, muss ich sagen.
Yes.
Nee, ey, freut mich, dass es geklappt hat. Und ey, nochmal sorry, dass es so ewig gedauert hat. Ich bin nämlich ganz mies gewesen und habe voll oft Nachrichten ignoriert.
Aber, kein Problem, ja. Jetzt hat's geklappt. Ja. Ich bin glücklich und ich danke dir.
Ja, ich danke auch. Danke.
Ciao.
Ciao.
Das war der Übernacht-Podcast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bitte nicht vergessen, uns in deiner Insta-Story zu erwähnen. Ich freue mich nach wie vor über positive Bewertungen auf iTunes und vielleicht interessiert dich ja auch Folge 50 mit DJ Supermarkt.
Also es gab damals Technics-Plattenspieler, aber die waren so teuer, dass ich mir die nicht leisten konnte und wir hatten so orangene Plastikplattenspieler. hatten ein kleines Zweispur-Mischpult, haben unsere Singles eingepackt, die wir auf den Flohmärkten eher nach dem Cover gekauft haben, als nach dem, also irgendwelche bescheuerten 70er-Jahre Orgelplatten und sowas, haben auch so Sprachplatten und Brigitte Bardot war damals, Serge Gainsbourg, so einen lustigen Kram, das Gegenteil von ernstem Grunge, Todesgrunge. Dann sind wir in Bars gegangen und hatten immer so einen Chinch-Stecker in der Hand und haben gesagt, wir sind fahrende DJs, können wir bei euch in die Anlage rein? Und das hat total geil funktioniert. Und am Ende hatten wir tatsächlich teilweise, in den Flyer habe ich noch 10 Auftritte an einem Abend.
Über Nacht mit Steve Clash.